Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Das Gleichnis, sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte ist sein Leben für die Schafe.
Komm heute zum letzten Abschnitt des 119. Psalms und beenden damit einen hohen Lobgesang auf die Mahnungen und Anweisungen Gottes, die uns nun schon seit einiger Zeit begleiten. Ich habe mal geguckt, ich habe 2022 angefangen mit dem 119. Psalm und nun sind wir quasi zum Ende nach 22 Abschnitten. Und in dem gesamten Psalm ist oft von persönlicher Not, aber auch von Furcht und Elend die Rede, auch über die Trauer der Gottlosigkeit der Menschen. Jedoch überwiegt in alledem, und das macht den Psalm so wertvoll und auch so schön, überwiegt in allem immer wieder das Lob Gottes, der seine Kinder und die ihn wirklich von Herzen suchen und ihm vertrauen, führt und ihnen in jeder Lebenslage auch hilft, als Burg, als Zuflucht und als Heiland. Heute Morgen nun im letzten Abschnitt geht es dem Psalmisten nochmalig um die einzige Rettung, die nur vom Herrn und durch ihn kommen kann und die in seinem Wort als verheißende und mahnende Botschaft zugleich klar erkennbar ist. Manchmal ist es notwendig, ein innerliches, geistliches Alphabet mit Wahrheiten und Verheißungen aufzustellen, indem wir uns bewusst machen, wie gnädig, vollkommen, aber gleichzeitig gerecht Gott gegenüber uns und seiner ganzen Schöpfung ist. Ein liebender Gott ist zugleich auch ein gerechter, weil heiliger Gott, der nicht über sich spotten lässt, aber dennoch den Menschen mit Gnade und Barmherzigkeit gegenübertritt und den verlorenen Seelen begegnen will, was schwer in den Kopf, aber meist noch viel schwerer ins Herz der Menschen zu bekommen ist. Doch wer von der Liebe Gottes und der frohmachenden Botschaft in seiner Einfachheit und Klarheit ergriffen wurde, der ist ein neuer Mensch in Christus, der lebendig für Gott lebt und nur noch ihm folgen und dienen will. Eine neue Kreatur, die abgeschlossen hat mit den Verlockungen dieser Welt, obwohl wir ja noch in ihr leben. Ein geistgeleiteter Mensch, ein geistgeleiteter neuer Mensch wird geboren, durch die Erneuerung des Sinnes in der Rettung durch den Herrn Jesus Christus, gleichzeitig mit der Retterliebe Christi erfüllt, für die Menschen, die noch draußen sind und die Jesus nicht kennen. Nur in Christus Jesus ist das Heil, das zum ewigen Leben führt. Den letzten Abschnitt dieses Psalms habe ich persönlich überschrieben mit »Der Herr ist Rettung«. Und so möchte der Psalmist unseren Blick noch einmal auf das Wesentliche seiner bisherigen Gedanken lenken. Trotz allen Flehens und Klagens führt ihn dann die Dankbarkeit über Gottes Führung direkt und immer wieder und noch tiefer in Gottes liebende und seine fürsorglichen Arme. Und so schreibt er, ich lese nach Luther, Psalm 119, Abvers 169, Herr, Lass mein Klagen vor dich kommen, unterweise mich nach deinem Wort. Lass mein Flehen vor dich kommen, errette mich nach deinem Wort. Meine Lippen sollen dich loben, denn du lehrst mich deine Gebote. Meine Zunge soll singen von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Lass deine Hand mir beistehen, denn ich habe erwählt deine Befehle. Herr, mich verlangt nach deinem Heil, und an deinem Gesetz habe ich Freude. Lass meine Seele leben, dass sie dich lobe und dein Recht mir helfen. Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht. Zu dem heutigen Abschnitt möchten wir auf 4 Punkte eingehen, die das Wesentliche des gesamten Psalms so noch einmal aufgreifen. Als erstes, Gott hört unser Gebet. Als zweites dann das Lob über die Führung Gottes in unserem Leben. Drittens die Freude über die Gebote Gottes. Und letztlich die Bitte um Rettung als 4. Punkt. Wenn wir zu dem 1. Punkt kommen, so ist es wichtig zu betonen, auch wenn wir Grund zur Klage oder des Jammerns haben oder uns mal wieder alles zu viel wird, wir doch nicht dabei stehen bleiben können in unserem Jammertal. Denn das zieht uns buchstäblich und wortwörtlich nach unten. Doch Loben hebt nach oben. Und so weiß der Psalmist, dass er all seine Bitten an Gott richten kann, und dennoch gibt er ihm die Ehre, weil er ebenso weiß, dass Gott ihn aus seiner Notlage befreien will und kann. Lass mein Schreien nahe vor dich kommen, Herr, gib mir Einsicht nach deinem Wort. Lass vor dich kommen mein Flehen, errette mich nach deiner Zusage. Und es ist wichtig zu unterscheiden, ob ich immer nur mit meinen eigensten Bedürfnissen vor Gott kommen will und es nur um mein persönliches Wohl geht, oder ob ich bei all meinen Anliegen, die ich durchaus vor Gott ausbreiten darf, mich zuallererst auf Gottes Handeln und sein Wirken einlassen und den Herrn das Zepter über meinem Leben ganz überlassen. Bei Gott allein ist Rettung, und das bedeutet auch, dass ich über meine Grenzen hinwegschaue und lerne, einander zu achten und zu sehen, egal ob beim Beten oder in anderen Dingen. Es geht immer darum, Menschen für Christus zu gewinnen. 1. Timotheus 4, Vers 16 lehrt uns, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen. Wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Bei all unserem Bitten und Flehen möchten wir im Willen Gottes bleiben und achtsam sein gegenüber uns selbst und anderen. Das ist wichtig, denn es lenkt unsere Blicke von uns weg auf die Liebe Gottes, die für alle Menschen gilt. Und ein jeder ist es wert, mit der Botschaft Christi und der damit verbundenen Gnade vertraut zu werden. An einem Beispiel des Propheten Daniel wird es vielleicht deutlich. Wir haben Daniel als rechtschaffenden, unbeeinflussbaren, ehrbaren und gottesfürchtigen Menschen kennengelernt, der stets den Willen des Herrn suchte und auch bei Angriffen von außen nie den Weg Gottes verließ, selbst wenn es für ihn den Tod bedeuten würde. Dieser Mann ist jedoch so demütig und bescheiden gegenüber seinem Gott und bittet deshalb nicht nur für sein Volk, sondern er reiht sich genauso mit ein, weil er weiß, nur Gott kann helfen. Und wenn, dann betrifft es alle gleichermaßen. Und so betet er, Daniel 9, Vers 18, neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, über der dein Name genannt ist. Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeiten legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Und wie wir am Freitag gehört haben, Gott, der Gott aller Erbarmung und der Gott allen Trostes. Und so darf und soll auch unser Gebet aussehen, dass wir uns in die Not anderer mit einreihen, aber letztlich Gott dann das Handeln überlassen. Sind wir willens dazu? Sind wir uns darüber im Klaren, dass Gott sich unser erbarmt und wir seinen starken Arm durch ein flehendes Gebet auch wirklich bewegen können? Trauen wir Gott überhaupt zu, dass er alles in seiner Hand hat und behält und wir ihm nicht auf die Sprünge helfen müssen, weil wir meinen, unsere Wege sind besser als die unseres großen Gottes? Glauben wir wirklich, dass Gott nichts unmöglich ist? Hier können wir gleichzeitig Demut und Bescheidenheit für unser ganzes Leben erlernen, wenn wir unsere Bitten nach denen andere anstellen und uns nicht so wichtig nehmen. Gott hört unser Flehen, er kennt unser Schreien und Bitten und wird niemals ein Gebet unbeantwortet lassen. Gott erhört ein ernst gemeint Gebet, und wenn es manchmal auch Geduld erfordert, so wird er antworten zu seiner Zeit. Wir sollen begreifen, wir müssen begreifen, dass es nicht um unseren Willen geht, nicht um meinen, sondern um Gottes Willen. Und das bedeutet auch, dass wir uns zurücknehmen können. Dazu hat uns Gott berufen und mit allem ausgestattet, was wir brauchen. Er will, dass wir uns umsehen. Jetzt kann die Welt sagen, das sind ja nur Ausflüchte der Frommen, damit sie sich schön nicht festlegen müssen, um es an einer ihren passenden Stelle ihres Lebens vielleicht zu platzieren, wo es dann gerade beliebt oder am angenehmsten ist. So ist aber Gottes Reden nicht. So ist unser Gott nicht, denn Gott weiß es besser und er entscheidet den Zeitpunkt seines Handelns. Und dieses dient immer zu unserem Besten, obwohl es uns dabei nicht immer gut geht. Jeder, der das erlebt hat, erleben durfte, weiß, dass die Welt dies nicht erkennen kann, weil sie unseren Gott und Herrn überhaupt nicht kennt. Sie kann es nicht verstehen, dass Gott die Welt in 7 Tagen erschuf, dass es nur Frau und Mann gibt, und zwar nach seinem Willen geschaffen, dass Gott in der Lage ist, aus dem heiß lodernden Feuer, aus der Grube und selbst aus dem Tod zu erretten. Die Welt will nicht erkennen, dass es einen Weg und nur einen Herrn gibt, der nicht nur Gebete erhören will und kann, sondern der auch noch zum wahren, einzigen und zum ewigen Leben führt. Sie lehnen Jesus Christus von einer Jungfrau geboren ab, weil sie nicht über sich herrschen lassen wollen und es nicht begreifen wollen, dass Gott Liebe ist. Aber genau dies ist es, was den Menschen von dem heißen Feuer der Hölle und der ewigen Gottesferne entrinnen lässt. Der Glaube an den Herrn Jesus Christus, der lebendig macht, der frei macht, der Liebe ist und der lebt. All die Wunder und Zeichen, die die Welt fordert, will sie ja gar nicht wirklich sehen oder erkennen, weil die Welt, die durch den Satan beherrscht wird, ihm letztlich mehr vertraut als Gott, der gute Wege führt. Wer seine Gebete aber aufrichtig zu Gott richtet oder an Gott richtet, indem er seinen Bruder, seine Schwester im Lichte Gottes mit hineinnimmt, der ist völlig in der Liebe Gottes und auch in seinem Willen. 1. Johannes 2, ab Vers 9 bis 11 sagt, wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. So lasst uns die Augen auftun, lasst uns auf Jesus sehen. Auch wenn es manchmal so Probleme gibt mit den Augen, wie ich heute. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern sehen wir so unsere Geschwister an, indem wir im Licht Gottes wandeln? Oder wird uns jede Gemeinschaft mit anderen zu viel, weil ich mich nach wie vor nur um mich selber drehen will? Wer seinen eigenen Willen unter den Willen Gottes und seiner Führung stellt, der wird dankbar sein und ihn loben und preisen über die uns entgegengebrachte Gnade und Fürsorge, weil Gottes Anweisungen die richtigen und gut für mein Leben sind. Und das beinhaltet dann den Punkt 2. Meine Lippen sollen Lob hervorströmen lassen, denn du lehrst mich deine Ordnung. Meine Zunge soll dein Wort besingen, denn all deine Gebote sind Gerechtigkeit. Bis das Herz voll ist, dessen läuft der Mund über, könnte man hier so treffend einfügen. Unser Lob soll aus Jubel und Dankbarkeit hervorströmen. Was ein schönes Wort, wie ein Strom von oben, fiel mir dann so ein. Aber auch wir sollen hervorströmen lassen unser Jubel aus Dankbarkeit und Freude darüber, dass der Herr lebt und bei uns ist. Und der Psalmist hat erkannt, dass Gott vollkommen gut und gerecht ist, dass seine Ordnung dem Frieden dient, äußerlich wie innerlich. Bei Gott kommen Kinder Gottes zur Ruhe, unsere Gedanken sind geordnet. Wir wissen aber auch, was zu tun ist. Denn Gott leitet uns durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort, durch sein Reden. Lassen wir uns auf seine Wege ein und fragen zuallererst nach dem Willen Gottes. Dafür ist das Gebet gut. Und dann gehen wir auch diese Wege. Wenn unser Herz voller Jubel, Dankbarkeit und Fröhlichkeit ist, so können wir singen, so können wir jubeln. Lasst uns freuen, selbst wenn uns die Noten oder die passende Stimme fehlen sollte. Es gibt aber hier keine Missklänge, sondern es gilt nur noch das Lob Gottes aus dankbarem Herzen und es geht nur noch um die Ehre Gottes. Alles andere gerät ins Hintertreffen und ist überhaupt nicht wichtig. Auch hier ist der Gesamtklang unseres Lebens entscheidend. Wissen wir, ob der Psalmist wirklich singen konnte? Aber kommt es darauf nicht an? So ist nur die Herzenshaltung gegenüber Gott und unserem Herrn Jesus Christus gefragt, nicht danach, ob jemand das hohe C singen kann. Wenn ich juble, dann geht es auch im bescheidenen Alt oder Bass, manchmal auch älter, desto besser. Doch unseren Jubel kann niemand aufhalten über die Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes. Darf da noch jemand sitzen, der den Mund nicht aufkriegt? Ist das nicht eine Beleidigung unseres Gottes, der sich selbst auf die Stufe des Menschen stellte und uns erlöst hat? Das ist doch Grund zur Freude und zum Jubeln. Gott muss so viele schiefe Töne unseres Lebens ertragen, aber sollte unser Lob selbst mit etwas gemäßigten oder bescheidenen Tönen nicht annehmen? Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und das sind wir, weil er es so wollte. Er hat uns erdacht, erschaffen und gewollt. Und durch Jesus Christus dürfen wir gerecht vor ihm leben und haben überhaupt erst einen Grund zum Danken. In erster Linie ist hier Treue und Liebe gefragt, und nicht die Vorzüge irgendwelchen Könnens. Das betrifft nicht nur das Singen. Wie wir wissen, kann man sich Gottes Gnade nicht verdienen. Doch im Gegensatz dazu möchte er unsere Treue, unser Leben ganz und gar und nicht nur stückchenweise, scheibchenweise oder immer mal wieder, wenn es mir gerade so passt. Wo das doch immer sein Lob aus meinem Munde hervorgeht, und ich jubeln kann in jeder Lebenslage. Nicht nur, wenn es uns gut geht, haben wir allen Grund zum Danken, sondern wenn das Leben uns lehrt, meist in schwierigen Zeiten, Gott zu vertrauen. Dann ist der Glaube auf die Probe gestellt. Deshalb singe ich so gerne, wo der Himmel erfüllt mein Herz. Denn nicht ich, sondern seine Gnade und Gottes Gebote lassen uns jubeln über den Gott unseres Heils. All das schenkt er. Der Psalmist hat dies erkennen dürfen und jubelt über die Freundlichkeit Gottes, mit der er auch die Anfeindung oder die Gottlosigkeit der Welt ertragen kann. Gott macht keine Fehler und sieht als allererstes unsere Herzenshaltung an. Das lässt ihn über Gottes Gebote jubeln und schafft Gewissheit seines Glaubens, weil bei Gott allein Hilfe ist. Punkt 3, die Freude über die Gebote Gottes. Lass deine Hand mir zur Hilfe kommen, denn ich habe deine Vorschriften erwählt. Ich sehne mich nach deiner Hilfe, Herr, dein Gesetz ist meine Lust. Meine Seele soll leben und dich loben, deine Bestimmungen sollen mir helfen. Hiermit ist schon vieles zusammengefasst, was mit dem Glauben über erhörtes Gebet und das Lob über Gottes Gnade angesprochen wurde. Und dennoch geht der Psalmist immer mehr in die Richtung, wie es Hiob ausdrückte: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gott lebt und deshalb redet er zu mir, zu uns, wenn ich ihn lasse und vor allen Dingen zuhören will, was Gott mir zu sagen hat. Denn wenn ich bete, so will ich doch, dass Gott mir antwortet. Und wenn ich juble und mein Mund voller Freude und Dankbarkeit übergeht, so besinge ich doch einen lebendigen Gott, von dem ich Hilfe erwarten kann. Für den Psalmbeter steht die Liebe zu Gottes Gesetz im Vordergrund und darum weiß er, dass bei Gott Hilfe und Rat ist, dass man sich auf Gottes Wort stets verlassen kann, und dass nur in Gott wahres Leben zu finden ist. Er schreibt, dass er die Vorschriften Gottes erwählt hat. Damit drückt er nicht aus, dass es an ihm läge, Gott zu kennen, sondern dass er ihm bewusst nachfolgen will. Gott aber hat sich längst für dich und mich entschieden. Und auch für den Psalmisten, der schreibt, indem er ihm begegnet ist und sich hat erkennen lassen. So ist es auch in unserem Leben. Es gibt diesen Tag, diese Stunde, wo du mit dem lebendigen Gott in Berührung kommst, wo du hörst oder dir gezielt gesagt wird, dass du ohne den Herrn Jesus Christus auf ewig verloren gehst. Das ist dein Tag oder deine Stunde, wo du wählen kannst zwischen der Liebe Gottes in Jesus Christus oder dich für ein Leben ganz der Welt zugewandt entscheidest. Also doch eine Entscheidung? Ja, und zwar, wie du letztlich dein ewiges Leben verbringen willst. In der Gemeinschaft mit Gott oder in der Finsternis und damit in der ewigen Gottesferne. Vor dieser Entscheidung steht jeder Mensch, aber das Angebot Gottes, der deine und meine Schuld und Sünde getilgt hat auf Golgatha am Kreuz. Durch die Liebe des Sohnes ist unerschütterlich und besteht, solange noch Gnadenzeit ist. Und wenn es heißt, es ist noch Gnadenzeit, gibt es irgendwann ein zu spät. Du hast die Wahl und dieses Du erklingt nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern mit der Freundlichkeit Gottes und mit seiner Retterliebe, mit der er auch uns andere Kinder Gottes schon gerufen hat. Auch wir kommen alle aus der Finsternis und durften hineingestellt werden in sein wunderbares Licht. Wir wollen gemeinsam die Ewigkeit bei Gott verbringen. Das sind unsere Hoffnung, unser Trost und die weitreichende Zuversicht, die Kinder Gottes haben und die uns keiner mehr nehmen kann. So gilt die Aufforderung uns allen, 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und davon konnte auch der Psalmist schon singen und sich völlig auf die Treue Gottes und seiner Hilfe in jeder Lebenssituation sicher sein. Der Schreiber singt von der Lust am Gesetz Gottes. hingegen heute in vielerlei Hinsicht nur noch die Lust des Erreichbaren zählt, wie die Lust am Gewinn, der Befriedigung, des eigenen Hausstandes und. Die Schrift spricht aber von einer ganz anderen Lust, nämlich der an unserem Herrn und Gott, der uns mit allem erfüllen will, was wirklich wichtig ist im Leben und was dauerhaft zählt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, sagt Jesus, Matthäus 6,33. Zur Entlassung aus dem Religionsunterricht, der musste im Osten ja noch privat durchgeführt werden, hat unser Pastor damals gemacht, da hat uns die Gemeinde einen Vers mitgegeben oder mir einen Vers mitgegeben, der ausdrückt, es kommt nicht auf die Welt mit ihrer Lust und den Verführungen an, sondern der Herr Jesus ist alles und er reicht völlig. Wie wir Freitag vor 2 Wochen erörtert haben, Christus allein. Christus ist mein Leben und die einzige Lust. Psalm 37, Vers 4, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Diese Erfahrung darf ein jeder machen, der dem Herrn wirklich vertraut und auf seine Hilfe baut. Unter Gottes Führung und seiner Bestimmung können wir ein sinnvolles Leben führen, mit Ausblick auf eine herrliche Zukunft bei Gott und mit ihm auf ewig. Doch, und das führt uns zum 4. und letzten Punkt für heute, um das großartige Ziel zu erreichen, brauchen wir Gottes Gnade, brauchen wir seine Hilfe und Rettung. Nur in Jesus allein finden wir diese Rettung. Gott ist das Ziel und er schafft auch die Rettung durch sich selbst. Darum Punkt 4, die Bitte um Rettung des Psalmisten geht an Gott, dem er alles zutraut. Der Psalmschreiber weiß, dass er Hilfe braucht und nicht alleine zurechtkommen kann. Seine Bitte beinhaltet aber auch das Wissen um ein Verlorensein ohne die Hilfe Gottes und seiner Gnade. Ich bin umhergeirrt wie ein verloren gegangenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Wir alle irrten umher wie Schafe, die keinen Hirten haben. Kommt uns dies nicht bekannt vor? Kein Wunder, dass die Schrift insbesondere die alten Propheten von den umherirrenden Schafen sprechen, die unbedingt einen Hirten brauchen. Doch ist es heute nicht anders. Ein Psalmist schreibt, Psalm 107, Vers 4, sie irrten in der Wüste auf ödem Weg, sie fanden keinen bewohnten Ort. Geht es uns nicht auch oft so im Leben, dass wir uns in der Wüste befinden, durstig, hungrig und müde sind, keinen Ausweg mehr sehen? Schreien wir dann nicht spätestens zu Gott um Hilfe? Aber wenn uns Hilfe wird, vergessen wir so schnell, was Gott uns Gutes getan hat. Oder loben und preisen wir ihn mit jubelnden Herzen voller Dankbarkeit, auch wenn wir am Boden sind. Jesaja weiß, dass wir alle und nicht nur Israel einen Hirten brauchen, der uns beschützt und uns führt. Jesaja 53, Abvers 3. Er, gemeint ist Christus, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerz und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Nicht nur, dass wir umherirren oder umherirrten, sondern Christus nahm alle Schuld auf sich und wurde damit zum Schaf, das geschlachtet wurde für uns. Aber damit hat er auch allein ein Anrecht auf unser Leben. Die Rede ist vom Herrn Jesus, der um unserer Missetat willen gekreuzigt wurde und somit unsere Schuld auf sich nahm, obgleich er völlig unschuldig war. Da aber der Tod Christus den Herrn nicht halten konnte, weil er eben vollkommen unschuldig war, so wurde Christus auferweckt und lebt, und wir dürfen mit ihm leben. Das heißt, aus dem unschuldigen Lamm Gottes ist unser Oberhirte geworden, der sich um seine Schafe kümmert und dem wir alles bringen können, weil wir ihm unser ganzes Leben verdanken. So wie wir es aus Johannes 10 gehört haben. Er ist der gute Hirte. Und so bleibt den Kindern Gottes ein Leben voller Dankbarkeit, im demütigen und ehrfurchtsvollen Dienst, in einem Warten, bis der Oberhirte wiederkommt und uns zu sich holt. Petrus schreibt dazu 1. Petrus 5, Vers 4: Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Dieses Wort schreibt Petrus an die Ältesten, und dennoch bekommen wir alle eine Belohnung, wenn der Herr wiederkommt und wir treu in unserem Dienst sind. Christus ist der gute Hirte, der Acht hat auf seine Schafe und für uns sorgt, im Gegensatz zu dem Bösen, dem Feind Gottes, der die Gemeinde Gottes zerstreuen und verderben will. Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Johannes 10, 11 bis 14. Kennst du deinen Hirten? Kennst du deinen Herrn? Muss die Frage im Umkehrschluss lauten. Willst du, will ich, dass Jesus Christus mein Herr und Hirte ist? Er hat sich selbst für uns gegeben und will, dass wir ihm treu nachfolgen, bis zum Schluss oder eigentlich zum Anfang. Und so sind uns eine unvergängliche Krone und ein unvergängliches Erbteil verheißt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Der Psalmist schließt also diesen langen, langen Psalm damit, dass Gott ihn nicht verlassen möge, und mit der Bitte um Errettung durch ihn und sein Wort hofft er auf das ewige Leben, welches in Christus Jesus jedem zuteil werden wird, der genauso hofft und Gott um Errettung bittet. Und auch ich möchte schließen, wie so oft oder oftmals, mit einem Lied nach Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Was fürcht ich noch? Der Herr ist die Kraft meines Lebens allein. Vor wem sollte mir noch grauen? Ob das Heer auch der Bösen drohet, ich fürchte mich nicht, ob wild sich Krieg erhebet, auf ihn allein verlasse ich mich. Eins nur, ach, eines bitte ich vom Herrn, eines hätte ich gern, dass ich möchte bleiben im Hause des Herrn alle Zeit.